Guten Abend, ich begrüße alle ganz herzlich. Wir haben den ersten Johannesbrief Vers für Vers durchstudiert. Und das ist ein so besonderes Dokument, weil es zu den letzten Schriften des Neuen Testaments gehört. Wir haben gesehen, der erste Johannesbrief wurde geschrieben in den 90er Jahren, also ganz am Schluss des ersten Jahrhunderts, als alle anderen Aposteln schon heimgegangen waren in die Herrlichkeit. Johannes war der Einzige, der noch blieb. Und es gab ja damals das Gerücht, Johannes 21 beschrieben, dass dieser Jünger nicht stirbt bis zur Wiederkunft des Herrn. Aber Johannes, der sein Evangelium auch in den 90er Jahren geschrieben hat, schreibt dann, der Herr hat nicht gesagt, dass er bleiben würde, bis der Herr kommt, sondern hat er gesagt zu Petrus, wenn ich will, dass er bleibe, was geht es dich an? Ja, aber wirklich, das war der Letzte, der noch blieb, und als alter Mann schreibt er den ersten Johannesbrief und dann eben auch den zweiten und dritten. Und wir kommen heute zu zweiter Johannesbrief. Wir lesen gleich diese 13 Verse durch. Darf ich bitten, Sven?
Der Älteste der auserwählten Frau und ihren Kindern, die in der Wahrheit, und nicht ich allein, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt, und sie wird mit uns sein in Ewigkeit. Es wird mit euch sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich einige von deinen Kindern in der Wahrheit wandelnd gefunden habe, wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben. Und nun bitte ich dich, Frau, nicht als ob ich dir ein neues Gebot schriebe, sondern das, was wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben sollen. Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Gebt Acht auf euch selbst, damit wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Obwohl ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude völlig sei. Es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester.
Danke. An wen richtet sich der Brief? An eine Frau. Das ist der einzige Brief im Neuen Testament, der persönlich an eine Person geschrieben ist, eine Frau ist. Wir haben ein paar weitere persönliche Briefe, die sind an Männer geschrieben, nämlich Titus, Philemon. Dort ist aber auch die Frau mit eingeschlossen. Also Philemon-Brief, aber die Frau ist auch adressiert. Der dritte Johannesbrief ist an einen Mann geschrieben, an Gaius, wie du sagst. Ja. Weiter noch, also 2. Titus hatten wir, dann eben Timotheus, jetzt habe ich mich versprochen. Ja, also verschiedene persönliche Briefe, aber das ist etwas Besonderes, hier ein Brief an eine Frau. Das ist so ein Pendant im Neuen Testament zu Büchern im Alten Testament, die diesbezüglich auch sehr speziell sind, nämlich Esther und Ruth. Ja, Also Bibelbücher, die sich ganz besonders fokussieren auf eine Frau. Und zwar in beiden Fällen treue Frauen, Gott hingegebene Frauen, Frauen nach Gottes Gedanken. Und das haben wir auch hier. Auch eine Gott hingegebene Frau, die diesen Brief bekommt. Ja. Ja, aber es ist nicht ein, ich meine, ein Buch, das fokussiert auf eine Frau. Das wäre beim Buch der Richter nicht so, aber dort haben wir eben diese besonderen Kapitel von einer Frau, die Richterin ist. Nebst den Männern, die dort als Richter auch beschrieben sind. Insgesamt 14, nicht wahr? Ja, also wir haben nach diesem ersten Johannesbrief, der so feierlich am Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben wird, allgemein an die Kinder Gottes, um sie zu warnen vor Verführung und gerade vor endzeitlicher Verführung. Da haben wir nun persönliche Briefe, 2. Johannesbrief an eine Frau, 3. Johannesbrief an einen Mann. Und was wir uns vielleicht auch gerade merken können, da ist eine Struktur drin. Der 2. Johannesbrief hat eine ganz grundsätzliche Warnung. Was ist die hervorstechendste Warnung in diesem Brief?
Die antichristlichen Verführer, die Jesus nicht im Fleisch gekommen bezeichnen.
Ja, also hier wird gewarnt vor antichristlichen Verführern, die Jesus Christus nicht im Fleisch gekommen bekennen, oder im Fleisch kommend, wie wir noch sehen werden. Aber dann das gipfelt dann in die Ermahnung, nicht aufnehmen, wenn so jemand zu euch kommt. An der Tür, nicht aufnehmen. Und im 3. Johannesbrief, das wollen wir dann auch noch später anschauen, im 3. Johannesbrief, da können wir gerade mal lesen, Vers 7. Oder lies doch vielleicht schon des Zusammenhangs wegen von Vers 5 bis 8.
Geliebter, treust tust du, was irgend du an den Brüdern, und zwar an Fremden tust, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Versammlung. Und du wirst gut daran tun, wenn du sie auf eine gotteswürdige Weise geleitest. Denn für den Namen sind sie ausgegangen und nehmen nichts von denen aus den Nationen. Wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden.
Also, die große Ermahnung hier ist aufnehmen. Und im 2. Johannesbrief nicht aufnehmen. Liest du gerade nochmals 2. Johannes Vers 10.
Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht.
Ja, der gleiche Ausdruck. Aufnehmen, aber hier nicht aufnehmen. Falsche Lehre. Und hier haben wir treue Missionare, Evangelisten, und die aufnehmen. Also man kann über den 2. Johannesbrief schreiben, nicht aufnehmen, Ausrufezeichen. 3. Johannesbrief, aufnehmen, Ausrufezeichen. Man muss die richtigen Leute ins Haus lassen. Ja, und dann haben wir gesehen, der Apostel schreibt hier an eine Frau, aber wie nennt er sie? In Vers 1. Herrin. Sehen das alle? Elberfelder hat der Älteste der auserwählten Frau, erklärt aber gleich in der Fußnote wörtlich Herrin, also Kyria. Das ist die weibliche Form von Kyrios, Herr. Und das war ein Titel nur für hochgestellte Leute. Also die in der Gesellschaft eine ganz hohe Position einnahmen. Und zwar nennt er sie wie viel Mal so? In Vers 5. Lies du nochmals den Anfang.
Also vor Vers 5.
2. Johannes, Vers 5.
Und nun bitte ich dich, Frau, nicht als ob ich dir ein neues Gebot schriebe, sondern das, was wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben sollen.
Ja, und hier steht nochmals Kyria, also Herrin. Da stellt sich die Frage, wie ist das mit sozialen Unterschieden? Die spielen doch keine Rolle mehr. Vor Gott spielen die keine Rolle mehr. Das sehen wir zum Beispiel in 1. Korinther 12, wo der Leib Christi beschrieben wird und wie alle, die sich echt bekehrt haben, die sind mit dem Heiligen Geist in den Leib Christi hineingeführt worden und das wird übrigens genannt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das hat nichts zu tun mit einem ekstatischen Erlebnis. Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist das hineingeführt werden in den Leib Christi und so werden alle Bekehrten Glieder an diesem Leib. Können wir lesen? 1. Korinther 12, Vers 13.
Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden.
Ja, also das deutet an, dass es hier nicht darauf ankommt, ob man jüdische Abstammung hat oder ob man aus den Heidenvölkern kommt. Übrigens, der Ausdruck Griechen war damals ein Ausdruck für Bürger des Römischen Reiches, die Griechisch sprachen. Ich war, das Römische Reich war sprachlich zweigeteilt, und zwar im Westen war Lateinisch die wichtige Sprache, ausgehend von Italien, und im Osten Griechisch. Also im Römischen Reich sprach man Griechisch. Im Land Israel damals, Teil des Römischen Reiches, war Griechisch die normale Verkehrssprache, nicht Lateinisch. Und darum werden die Nichtjuden genannt, im Kontrast zu den Juden, Griechen. Und das sind aber speziell die, die römisches Bürgerrecht haben. Und dann gibt es eben die Allerniedrigsten im Römischen Reich und auch darüber hinaus, das sind die Sklaven. Und im Kontrast dazu die Reichen, die Freien. Ja, und da wird klar gemacht, das spielt keine Rolle. Das kommt nicht darauf an, ob man reich ist oder arm, ob man jüdisch ist oder nicht jüdisch. Und eine weitere Stelle in Kolosser 3. Zuerst noch Galaterbrief. Galater 3 und dann Kolosser. Galater 3, Verse 27 und 28.
Denn so viele ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus.
Ja, also da wird klar gemacht, genau das Gleiche, was wir schon hatten. Da spielt es vor Gott keine Rolle, ob man jüdisch ist oder nicht jüdisch. Ob man Sklave ist oder Freier. Und jetzt wird noch hinzugefügt, ja, Mann und Frau. Wörtlich steht sogar eben männliches, weibliches. Also da wird ganz klar betont, das, was wir als Geschlecht sind, unsere Identität, ja, das ist eine Identität, wenn eine Frau ist, und wenn man ein Mann ist. Aber vor Gott spielt das keine Rolle. Also nicht gemäß dem Feminismus sind Frauen nicht einfach gleich wie Männer, sondern eher besser. Ja? Und dann gibt es aber auch diese Ansicht, dass Männer besser sind. Und beides ist falsch. Aber vor Gott spielt diese Identität keine Rolle. Aber das darf nicht verleiten dazu, dass die Geschlechteridentität nicht wichtig wäre. Denn wir haben andere Stellen wie 1. Korinther 11, wo ganz klar gesagt wird, dass man als Frau zum Frausein stehen soll und als Mann zum Mannsein stehen soll. 1. Timotheus 2, genauso wird ganz klar, da wird sogar ausdrücklich gesagt, ich ermahne nun, dass die Männer, da sagt er nicht, dass die Brüder, die Männer, weil dort die Geschlechtsidentität betont wird, die sollen an allen Orten öffentlich beten. Und dann wird gesagt, und dass die Frauen, und da werden Ermahnungen an die Frauen gegeben. Ja, also diese Identität spielt eine Rolle. Gott hat das so in die Schöpfung hineingelegt. Und wenn es in 1. Mose 1 heißt, Gott schuf den Menschen, Mann und Frau schuf er ihn, heißt es eigentlich sogar wörtlich, weiß es jemand Gott?
Männlich,
ja, männlich und weiblich. Sachar und, nein, nicht Männin, männlich. Sachar und Nekeva. Das sind die Ausdrücke in 1. Mose 1. Nein, das ist dann später. Männin, das kommt in Kapitel 2, da macht Adam ein Wortspiel, dass er seiner Frau einen Namen gibt und er sagt, diese soll Isha heißen. Denn von dem Mann, Ish, ist sie genommen. Das ist ein Wortspiel im Hebräischen, weil Isha ist gar nicht verwandt mit Ish. Aber es klingt so, wie wenn das die weibliche Form wäre. Und darum hat Adam dieses Wortspiel gemacht, das ist die Isha und ich bin der Ish. Ja. Aber in 1. Mose 1, Sachar unekeva, Philipp, wird dort gesagt, eben weiblich, männlich. Und das hier eben in Galater auch. Aber das zeigt in 1. Mose 1, für Gott ist es grundsätzlich wichtig, dass er die Menschheit geschaffen hat mit zwei Geschlechteridentitäten. Männlich, weiblich. Und darum ist es so wichtig, wenn man Gott anerkennt als Schöpfer, dann hilft das einem, mit Freuden Frau zu sein. Das ist schön. Das habe ich so gedacht, dass wir Mädchen bekommen haben. Es ist schön, ein Mädchen zu sein. Schön, eine Frau zu werden. Und Jungs, muss man auch ermutigen, es ist wirklich toll, ein Junge zu sein. Toll, ein Mann zu werden. Nicht besser, aber es ist toll. Und das andere ist auch toll. Ja, aber vor Gott gibt es nicht einen Vorsprung, wenn man eben Frau ist oder wenn man Mann ist. Das sagt Galater 3. Und jetzt Kolosser wollten wir ja noch aufschlagen. Und da wird das Ganze noch besser. Also besser meine ich. Es wird noch etwas hinzugefügt. Noch etwas ergänzt. Und zwar lesen wir da Kolosser 3, Verse 10 und 11. 9 bis 11.
Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, da er erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat, wo nicht ist Grieche und Jude, Beschneidung und Vorhaut, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen.
Ja, da haben wir wieder Grieche und Jude. Muss ich nicht nochmal erklären. Wir haben auch Sklave und Freier. Muss man nicht wieder erklären. Aber was haben wir noch zusätzlich? Barbar, Sküte und?
Beschneidung, Vorhaut.
Ja, was bedeutet Beschneidung? Das heißt, Jude sein. Denn Juden standen unter dem Bund von Abraham, dem Beschneidungsbund. Und dann eben Vorhaut, das sind die Heiden, die nicht unter dem Bund von Abraham standen. 1. Mose 17. Ja, warum wird das wiederholt? Das ist ja gewissermaßen, könnte man sagen, das Gleiche wie Grieche und Jude. Nicht wahr? Einfach mit anderen Wörtern. Aber warum wird das wiederholt? Nein, es ist nicht genau das Gleiche. Das betont nämlich den religiösen Hintergrund. Nicht wahr? Es gibt viele Juden, die sind nicht religiös. Die sind aber trotzdem Juden. Und die wurden auch in der Vergangenheit verfolgt. Nicht, weil sie die Religion des Judentums praktizierten, sondern einfach, weil sie Juden waren. Und das hat manche Atheisten und Agnostiker so geärgert. Man hasst uns einfach, weil wir Juden sind. Aber es ist eben noch etwas anderes. Beschneidung und Vorhaut betont, dass der Jude eben ein Glaubenserbe hat. Von den Vätern Abraham, Isaac und Jakob übergeben und dann später mit der Übergabe des Wortes Gottes, der Tora, durch Mose, das ist beinhaltet in Beschneidung. Das beinhaltet auch eben den ganzen Aspekt, wie diese Menschen aufgezogen worden sind und nach diesen moralischen Maßstäben der Bibel in der Erziehung geformt worden sind. Das war ein Vorrecht gegenüber Heiden, die aufwuchsen. Was waren die Vorbilder? Ja, die Eltern haben ja auch Geschichten erzählt. So wie jüdische Eltern aus der Bibel erzählt haben, ihren Kindern, haben die Heiden auch erzählt, zum Beispiel von Zeus, der Europa entführt hat. Ja, er hat sich da als Stier umgewandelt und Götter, die nicht nur Ehebruch, sondern sogar Vergewaltigungen machen. Was sind das für Vorbilder? Und Götter, die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Das hat natürlich alles Auswirkungen gehabt auf die Kinder, die Erziehung, nicht wahr? Ist auch so, wenn, was sehen unsere Kinder für Filme? Ja, das wird sie formen und verformen. Und das steckt hinter Vorhaut. Ja? Aber jetzt muss nicht jemand sagen, ja, ich habe halt eine sehr gute, biblisch begründete Erziehung gehabt, ich bin vor Gott besser. Nein. Diese Vorzüge spielen vor Gott keine Rolle. Und dann wird aber noch gesagt, Barbar. Was bezeichnet denn das?
Das sind die Heidenvölker jenseits des Römischen Reiches.
Ja, die Heidenvölker jenseits des Römischen Reiches und sogar im Römischen Reich. Ich war, als der Apostel Paulus auf seiner Romreise, Apostelgeschichte 27, Schiffbruch erlebt und auf die Insel kam, übrigens nicht Malta, sondern Melite heißt es im Griechischen. Das ist das gleiche wie die Insel Kephallenia, eine der griechischen Inseln. Und dort lesen wir von diesen Barbaren, die so freundlich waren und die Schiffbrüchigen da aufgenommen haben. Aber die werden Barbaren genannt, aber die gehörten auch zum Römischen Reich. Also eben diese Urvölker, die nicht römisches Reich bekommen haben und in ihrer Kultur geblieben sind, sich auch nicht romanisieren ließen. Ja? Die Römer sahen sich ja als Leute mit einem Kulturauftrag, die armen Barbaren zu zivilisieren. Ja, das sahen sie als Auftrag. Und darum haben sie auch ein Volk um das andere erobert, um denen das Glück zu schenken, sie zu zivilisieren. Ja, das hat man uns vielleicht nicht so erzählt in der Schule, weil man die Römer immer stilisiert hat. Ja? Aber das hängt zusammen mit den ganzen Absichten hinter dem Schulunterricht. Aber das war wirklich so. Das war erobern, um zu zivilisieren. Und das waren eben dann diese Barbaren. Und warum hießen die Barbaren? Auf Griechisch steht nämlich hier Barbaros. Und das heißt? Ah, bärtig, wenn das Barbarossa, ja, aber das ist eben griechisch. Nein, das war eben so, die Römer und auch die Griechen, die haben eben den Eindruck gehabt, wenn man so Barbaren zuhört, wie die reden, das ist so komisch, das ist so ein Gelalle, so reden die. Und darum hat man die Barbaren genannt. Barbaros, Barbaroi, die Mehrzahl. Und es kommt nicht darauf an, ob man eben aus diesen Stämmen kommt oder ob man eben zu den zivilisierten Römern gehört oder zum jüdischen Volk. Und dann wird noch gesagt, Skythe. Was ist denn das?
Ukrainer.
Ja, also es ist so.
Es ist Rumänien, Ukraine und so die Völker, die dort leben eigentlich, kann man sagen.
Ja, also die Skythen waren ein barbarisches Volk, ein wildes Reitervolk, und zwar nördlich vom Schwarzen Meer. Das wäre Ukraine. Aber darüber hinaus, auch im weiteren Bereich zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer. Ja? Und also mit Gentests könnte man da eben verschiedene Leute, ja, man kann ja das Urvolk ermitteln über die Vaterlinie, Mutterlinie, und könnte man da zurückführen auf Skythen, aber eben speziell aus diesem Gebiet. Und das ist sehr aktuell, also Ukraine. Ukraine in der Bibel. Das habe ich den Ukrainern auch gesagt, als ich dort war, noch vor der Pandemie. Und noch vor dem Krieg, sie kommen in der Bibel vor, da, die Skythen. Also besonders wild, damals. Und der Apostel Paulus sagt, vor Gott spielt das alles keine Rolle, woher wir kommen. Jetzt, wie kommt das aber, das war ja der langen Rede kurzer Sinn, wie kommt es, dass Johannes eben diese Frau anspricht mit, wiederholt mit Kyria. Kyria. Ja, er achtet auf diesen sozialen Unterschied und das entspricht genau dem, was wir auch in Römer 13 lesen. Da geht es im Zusammenhang um die Obrigkeit und zwar nicht einfach um das Grundgesetz. Das Grundgesetz ist ja eigentlich eine geschichtlich spätere philosophische Entwicklung. Aber es geht um die Regierung und zwar auch um die Leute, die die Regierung repräsentieren und ausführen. Und dann heißt es in Römer 13, Vers 6.
Denn deswegen entrichtet ihr auch Steuern, denn es sind Gottes Beamte, die eben hierzu unablässig tätig sind. Gebt allen, was ihnen gebührt, die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt.
Ja, also man kann nicht einfach sagen, wir sind der Staat, das Volk. Ja, das ist in der Demokratie so definiert. Aber es gibt dann eben trotzdem die Leute, die in der Regierung sind und die Funktionen ausüben, eben Beamte. Und die werden hier genannt, dass sie Gottes Beamte sind. Und die sind tätig, also das Grundgesetz ist nicht tätig, aber die sind tätig, unablässig. Und dann heißt es, gebt allen, was ihnen gebührt. Steuern müssen wir zahlen, auch wenn man mit der Regierung nicht einverstanden ist. Und Zoll auch. Ja, also wenn man Sachen importiert. Da muss man halt schnell aussteigen aus dem Auto und sagen, ich habe das und das und ich habe so viele Bücher gekauft. Gut, und dann macht man das und rechnet ab, Mehrwertsteuer. Das ist selbstverständlich. Zoll, dem der Zoll und dann die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Also eine Achtung, allein schon um des Amtes willen. Und darum geht es nicht, dass man eben Leute, die einen Rang haben in der Regierung, lästert. Das geht gar nicht. Und der Judasbrief sagt, das ist eine endzeitliche Erscheinung von rebellischen Menschen in der Endzeit, die Herrlichkeiten lästern. Und dann sagt Judas, übrigens, sogar der Engel Michael hat den Teufel, obwohl er in der Engelwelt einen hohen Rang hat, nicht gelästert. Diese lästern. Und das ist eine Voraussage, dass eben in der Endzeit eine Missachtung von Autorität kommen wird. Und das ist ganz speziell gekommen durch, die Quelle ist eigentlich ganz stark der Marxismus im 19. Jahrhundert. Und aus dem Marxismus, eben Sozialismus, Neomarxismus und. Überall geht es um Hass eigentlich gegen Autorität. Auch Hass gegen den Vater, der Autorität in der Familie hat. Darum ist das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert des Vaterhasses geworden. Da spielt das Gleichnis vom verlorenen Sohn eine ganz wichtige Rolle. Ja? Wie man sieht, wie der Mann schließlich zurückkehrt zum Vater und von dem Vater umarmt wird. Ja, aber ich will nicht zu stark abschweifen, aber das möchte ich eben so betonen. Und noch 1. Petrus 2 dazu aufschlagen. Das sind grundlegende Lehren, die helfen eben auch unser Verhältnis zum Staat biblisch zu sehen und dann auch auszuleben. Ja, liest du 1. Petrus 2, Vers 13, bitte Sven, bis 17.
Unterwerft euch jeder menschlichen Einrichtung um des Herrn willen, es sei dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr dadurch, dass ihr Gutes tut, die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Knechte Gottes. Erweist allen Ehre, liebt die Brüderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König.
Ja, ehrt den König. Und erweist allen Ehre. Und das wird uns hier einfach ganz selbstverständlich in diesem Brief gezeigt. Johannes spricht diese Frau, die diese Stellung hatte, mit ihrem Titel an Kyria. Und er stellt sich vor als
der Älteste.
Presbyteros. Das heißt eigentlich wörtlich Älterer. Und er war natürlich damals, wenn wir annehmen, dass er als Jünger des Herrn vielleicht gleich alt oder etwas jünger war als der Herr Jesus, 30 und weniger, ja, dann war eben da in den 90er Jahren rund 80, 90 Jahre alt. Und er stellt sich vor eben als der letzte Apostel, der alles da am Anfang miterlebt hatte, vor 60 Jahren oder 65 Jahren. Und er ist der Einzige, der übrig geblieben ist. Und jetzt schreibt er ganz persönlich einer Schwester im Glauben. Aber nicht nur an sie, sondern auch noch an ihre Kinder. Ja, also eben Philemon haben wir gesagt, der Brief war ja an Philemon gerichtet und dann auch noch gewisse dazu, aber es ist eben hauptsächlich, wie Sven gesagt hat, an einen Mann geschrieben und hier an eine Frau, aber doch auch noch an ihre Kinder. Und ich frage mich, und wo ist der Mann? Er kommt nicht vor. Vielleicht gestorben. Vielleicht hat er sie verlassen. Das wird nicht gesagt. Machen wir keine Theorie daraus, aber es ist eine Frau, die selber Kinder aufzieht. Eine alleinerziehende Mutter in der Bibel. Das ist ein Thema, natürlich. Und er sagt, die ich liebe in der Wahrheit. Und da benutzt er natürlich für lieben das Wort Agapao. Und das war natürlich im Altgriechischen ein Wort, das dann völlig klar war. Das ist wirklich die göttliche, christliche Liebe. Da schwingt nicht irgendetwas Komisches mit. Und das ist halt der Vorteil im Griechischen, dass man verschiedene Wörter hat für lieben. Und da kann man das viel genauer unterscheiden. Die Beatles haben gesungen, All you need is love. Und da hat man als junger Mensch denken können, ist ja eigentlich schön, was die singen. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Aber sie meinten eine perverse Liebe mit freier Liebe und alles das. Und die haben ja etwas ins Rollen gebracht durch solche Lieder damals. Und ich meine, die Jüngeren hier, die müssen wissen, wenn ihr so etwas heute hört, dann denkt ihr, boah, das ist ja so sanfter Sound. Das war wie eine Bombe damals. Das ist unglaublich. Das war eine ganz neue Art von Musik. Und das hat eine unglaubliche Wirkung gehabt, aber hat die Leute mitgerissen. Eben zu dem Thema freie Liebe. Man kann leben, wie man will. Und dann auch Drogen. Und dort ist das richtig losgegangen. Die Musik war da ein ganz, ganz wesentlicher Motor, um das auszulösen. Und zwar nicht einfach Musik allgemein, sondern genau diese Musik, diese Rockmusik, wie wir sie damals genannt haben. Ja, und er sagt aber hier, die ich liebe in der Wahrheit. Also der Ausdruck lieben ist schon ganz klar, das ist wirklich die christliche Liebe. Ja. Ja, klar. Also, bei Demas, du meinst 2. Timotheus 4. Vers 10. Liest du gerade, Sven?
Befleißige dich, bald zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat und ist nach Thessalonik gegangen.
Ja, und jetzt ist das genau so, wie du eben antönst, André, das Wort Agapao. Und das ist erstaunlich auf den ersten Moment, weil dieses Wort kommt in der griechischen, heidnischen Literatur fast nicht vor. Und Agape, das Hauptwort, Liebe. Und dann ist es aber so, dass eben im Neuen Testament das zu einem Hauptwort geworden ist. Agape und Agapao, weil es eben so unbelastet war. In der griechischen Welt hat man das Wort zu wenig gebraucht und darum hat der Heilige Geist dieses Wort benutzt, das nicht belastet war mit vielen Nebenbedeutungen, um es zu füllen mit dem Gedanken der Liebe Gottes. Und jetzt musst du aber sehen, in 2. Timotheus 4, der Vers vorher. Paulus sagt, dass er jetzt vor dem Sterben liegt und dass er den guten Kampf des Glaubens vollendet hat. Und es bleibt jetzt noch, dass er die Belohnung bekommt, die Krone der Gerechtigkeit. Vers 8, liest du?
Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben.
Ah, und das ist jetzt auch Agapao. Also er sagt, die Krone der Gerechtigkeit bekomme ich, weil ich eben treu den Weg mit dem Herrn gegangen bin bis zum Schluss. Aber das ist nicht ein Vorrecht für mich, Apostel Paulus, sondern alle, die seine Erscheinung lieben, die bekommen das auch. Und mit Erscheinung ist gemeint, wenn der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit als der gerechte Richter kommen wird, um wirklich Gerechtigkeit in diese Welt voll Ungerechtigkeit und Unmoral hineinzubringen. Und sie lieben das und darum benutzt der Apostel Paulus im Kontrast dieses Wort. Und Demas, der ein Mitarbeiter war von Paulus, hat alles aufgegeben und ist weggegangen und hat den Zeitgeist von damals, das meint Zeitlauf, Zeitgeist, hat er lieb gewonnen. Das ist also der Kontrast, um das auszudrücken. Ja, und dann gehen wir weiter. Die ich liebe in der Wahrheit. Hat jemand sich mal angestrichen, wie oft das Wort Wahrheit vorkommt in diesem kurzen Brief? Wie?
Fünfmal.
Nämlich?
Vers 1,
wie viel? Zweimal, genau.
Vers 2, einmal.
Jawohl.
Vers 3, einmal. Vers 4, einmal.
Ja, es lohnt sich beim Lesen, darauf zu achten, welche Wörter, welche Begriffe kommen auffällig oft vor. Und das hat dann eben eine besondere Bedeutung. Und das hilft uns auch, den Gedankenverlauf in den Versen besser zu verstehen. Und fünfmal, da geht es also um die Wahrheit. Es geht um Liebe in Wahrheit und dann geht es um das Erkennen der Wahrheit. Er sagt, die Liebe in der Wahrheit und nicht ich allein, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben. Also da geht es um das Thema, nicht nur Lieben in der Wahrheit, sondern die Wahrheit erkennen. Und dann wird weiter in Vers 4 dann gesagt, ich habe mich sehr gefreut, dass ich einige von deinen Kindern in der Wahrheit wandelnd gefunden habe. Also leben als Christ in der Wahrheit. Und in Vers 2 wird gesagt, und was die Wahrheit anbetrifft, sie bleibt in uns Wiedergeborenen und wird immer in Ewigkeit bei uns sein. Und dann in Vers 3, Gnade und Barmherzigkeit und Friede von Gott, dem Vater und dem ewigen Sohn, besteht auch in Wahrheit und Liebe. Das gehört zusammen, unzertrennlich. Manche wollen Wahrheit auf einer Seite, Liebe auf der anderen. Wie wenn das Gegensätze waren, aber das gehört zusammen. Und das Wort Wahrheit im Griechischen heißt Aletheia. Und kannst du erklären, wie das aufgebaut ist, das Wort Aletheia? Oder hilft jemand? Ja, das A vorne, das ist ein, man sagt, Alpha Privativum, also etwas, was das Gegenteil ausdrückt. Wie wir sagen, atonal. Das ist also Musik ohne Tonarten. Oder anormal, das heißt unnormal. Aletheia heißt nicht und Letheia kommt von Letos, verborgen. Unverborgen, nicht verborgen. Das heißt, Wahrheit ist die Darstellung der Dinge, wie sie sind. Das ist Wahrheit. Das ist nicht meine Wahrheit und deine Wahrheit. Und jeder konstruiert seine Welt in seinem Kopf und es gibt nichts Objektives. Nein, Aletheia meint die Darstellung der Dinge, wie sie sind. Und jetzt kommt eben dazu, wenn es hier heißt, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und sie wird mit uns sein in Ewigkeit, da müssen wir daran denken, dass der Herr Jesus sich selber nennt die Wahrheit. Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, nicht ein Weg, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also er sagt, ich bin die Wahrheit. Das heißt also, nur in Jesus Christus kann man wirklich erkennen, wie die Welt ist, wie die Realität ist. Und wenn er weggelassen wird, dann können wir die Dinge nicht erkennen als solche, wie sie sind. Wir brauchen ihn. Und Johannes 1, Vers 3 sagt, er hat alles erschaffen. Er hat alles ins Dasein gerufen. Und darum können wir diese Welt, die er erschaffen hat, nur erkennen in Verbindung mit ihm in seinem Licht.
Und es heißt ja in Johannes 17, dein Wort ist Wahrheit. Also kann man auch nur die Welt verstehen, wenn man es im Licht der Bibel eigentlich.
Sehr, sehr nützlich, sehr, sehr hilfreich. In Johannes 17 sagt der Herr Jesus zum Vater, dein Wort ist Wahrheit. Das heißt also, diese Darstellung der Dinge, wie sie sind, geschieht eben, indem wir die Bibel studieren. Und dann können wir die Dinge richtig einordnen. Also, was ist diese Welt? Ist das ein Kosmos oder ein Chaos? Ja, wir sehen überall Ordnung. Und woher kommt das? Ja, weil eben der Sohn Gottes, der Logos, wie er genannt wird in Johannes 1,1, im Anfang war das Wort, im Anfang war der Logos, er hat alles erschaffen. Und davon kommt ja auch das Wort Logik. Weil er, der Logos, alles erschaffen hat, ist alles auch logisch aufgebaut. Aber das wirkliche Erkennen, was das ist, eben Gottes Schöpfung. Da brauchen wir die Bibel. Ja?
Ja, man braucht ja auch den Heiligen Geist, weil er ja sagt, der Geist der Wahrheit.
Genau, und der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit, wie der Herr Jesus in seiner Abschiedsrede in Johannes 14 bis 16 sagt. Und er macht uns eben das Wort auf, dass wir eindringen können und so die Dinge richtig sehen können. Und auch die Dinge, die passieren in dieser Welt. Wir werden so gefüttert mit Informationen, nicht wahr? Wie noch nie. Und das führt dann dazu, dass viele denken, sie seien, weil sie ständig Nachrichten bekommen, seien sie durch das gut informiert. Aber nein, sie kriegen nicht einfach die Wahrheit. Ja gut, manche sagen, es ist ja klar, die Mainstream-Medien, das sind die, die lügen, und dann gibt es die anderen, und das sind die, die die Wahrheit sagen. Das stimmt gar nicht. Ich meine, wie war das in der ganzen Pandemiezeit? Dass auf der anderen Seite der Waren dahinter steckten zum Beispiel Esoteriker. Und noch viele andere Leute könnte man aufzählen, die dahinter steckten und die sagen nicht die Wahrheit. Also gelogen wird da und gelogen wird da. Ja, was muss man da machen? Ja, in Sowjetzeiten, die Zeitung in der Sowjetunion hieß
Pravda.
Und das heißt?
Wahrheit.
Also die Zeitung der Kommunisten, der Sowjetunion. Und übrigens, Putin ist seit 1975 war eingetreten in den KGB, in den sowjetischen Geheimdienst. Ja, und Sowjet-Lehre wurde verbreitet über Pravda, die Wahrheit. Und die Christen lasen Pravda auch. Aber zwischen den Zeilen. Ich merke, wenn das so gesagt wird, dann muss es wohl das und das heißen. Ja? Und so müssen wir auch umgehen. Wir kriegen so viele Informationen, aber wir müssen das Wort Gottes studieren. Und dann können wir bewahrt bleiben vor Verführung. Das hilft uns dann eben, die Dinge zu erkennen und auch das, was sich als Pravda ausgibt, zwischen den Zeilen zu merken, das stimmt so nicht. Ja, also das zum Thema Wahrheit. Und warum ist das jetzt im zweiten Johannesbrief so betont, das Thema Wahrheit?
Weil die Verführung kommt.
Ja, weil es dann geht um die Verführung. Und zwar um die schlimmste Verführung hier. Es gibt verschiedene Verführungen. Und nicht alle sind gleich schlimm. Also alle sind schlimm, aber es gibt Verführungen, die sind noch schlimmer als die schlimmen. Und hier geht es um die schlimmste. Wir werden nämlich noch sehen, es geht darum, dass die Person des Herrn Jesus direkt angegriffen wird, wer er ist. Darum geht es dann hier um die Lehre des Christus, das heißt die Lehre über Christus, die Lehre, wer Christus ist. Und er ist die Wahrheit. Und darum will der Teufel eben den Herrn Jesus angreifen, den Sohn Gottes, damit wir ihn nicht haben. Und dann haben wir auch das Licht auf alles andere nicht. Wer ihn hat, hat die Wahrheit. Und das ist doch so schön, wenn er sagt, um der Wahrheit willen, Vers 2, die in uns bleibt und sie wird mit uns sein in Ewigkeit. Und Diese Wahrheit hilft uns auch, eben einander in der richtigen Weise zu lieben. Er sagt dieser Frau, die ich liebe, aber Agapao, in der Wahrheit. Auf Deutsch könnte das ein bisschen seltsam klingen, ja? Wenn dieser alte Mann dieser Frau mit ihren Kindern schreibt, die ich liebe. Ja, aber es ist Agapao, völlig klar. Aber er sagt, in der Wahrheit. Und das ist noch ein Punkt, wenn wir kurz aufschlagen, in 1. Timotheus 5. Ich war in der Gemeinde, sind wir eben gemischt. Die Gemeinde soll nicht ein Männerclub sein. Das ist so bei den Freimaurern. Ja? Aber die Gemeinde ist nicht, hat nichts mit Freimaurerei zu tun. Und das ist eine Mischung von Männern und Frauen. Und wir haben gesehen, und von unterschiedlichen sozialen Schichten, unterschiedlichen Völkern, alle sind da vertreten. Und jetzt ist es aber wichtig, dass wir den richtigen Umgang finden. Und da haben wir jetzt das Thema der Umgang der Geschlechter in der Gemeinde. Wie geht ein alter Mann mit einer jüngeren Frau, mit Kindern, wo vom Mann nichts gesagt wird, um? Er liebt sie in der Wahrheit. 1. Timotheus 5, können wir da mal lesen, Verse 1 und 2.
Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater, Jüngere als Brüder, ältere Frauen als Mütter, Jüngere als Schwestern in aller Keuschheit.
Timotheus war ein eher junger Mann und jetzt hatte er die Aufgabe, in gewissen Fällen einem älteren Mann in der Gemeinde etwas zu sagen, in korrigierender Weise. Geht das? Ja, es geht. Aber da sehen wir, es kommt darauf an, wie alt jemand ist. Das spielt eine Rolle. Aber ich habe das oft erlebt, junge Leute, die behandeln solche, die vielleicht 30 Jahre älter sind, wie sie Kollegen behandeln. Das geht gar nicht. Das ist ein Unterschied. Und hier, wie gesagt, einen älteren Mann, fahre nicht hart an. Also, man kann nicht einfach denken, das ist ein Mann und ein Mann, mit dem kann man schon ein bisschen. Nein, einen älteren Mann, fahre nicht hart an. Und was muss er sich überlegen? Sondern ermahne ihn als einen Vater. Also überlege dir, wie würdest du es deinem Vater sagen? Und da muss natürlich ein gutes Verhältnis da sein, ein achtungsvolles. Ja, sonst wäre das eine Katastrophe. Es gibt manche, die haben ein so schlechtes Verhältnis zu ihrem Vater. Dann würde es heißen, ja, dann kann man ihm einfach wirklich, wirklich alles anhängen. Nein, eben, überleg dir, wie achtungsvoll du mit deinem Vater umgehst. Wie würdest du ihm etwas sagen, wo du nicht einverstanden bist? Und gut, dann mache ich das so mit auch einem anderen älteren Mann in der Gemeinde. Dann wird gesagt, Jüngere, wie soll er die angehen? Brüder. Wie Brüder. Also überleg dir in der Familie, und zwar in einer normalen Familie, ja? Nicht eine Familie, wo man sich dauernd aus Prinzip verprügelt, sondern eben in einer normalen Familie, wie gehst du mit Brüdern um? Ja, so geht du um mit anderen in der Gemeinde, die dein Alter haben. Und dann ältere Frauen. Ha, das geht auch. Ein jüngerer Mann, der jetzt einer älteren Frau etwas sagen muss, korrigierend. Aber überleg dir das, wie würdest du mit deiner Mutter das besprechen? Achtungsvoll. Ich habe das von meinem Schwiegersohn gelernt in Afrika. Dort diskutieren die nicht. Wenn der Älteste in der Familie sagt, wir machen jetzt das, da gibt es keine Diskussion. Dann machen sie das. Das ist völlig klar. Also heute in Kongo, 2022. Es wird nicht diskutiert. Und ich nehme das so ein bisschen her, wie bei uns wird dauernd diskutiert. Ja, irgendein Vorschlag und dann wird diskutiert. Nein, machen wir so. Und dann habe ich ihn natürlich darauf angesprochen, das hat aber auch seine Schwierigkeiten. Ja? Und was macht ihr? Eben, ihr akzeptiert alles, was Ältere sagen, Autorität wird anerkannt. Dann sagt er, nein, es ist dann doch so, wenn man sieht, dass zum Beispiel ein älterer Onkel hat da für die Verwandtschaft irgendetwas entschieden und sie sehen, das war nicht richtig, aber dann geht ein Älterer von den Jüngeren, geht zu ihm und sagt ihm das persönlich. Das war nicht richtig. Und dann habe ich gesagt, und dann gibt es, dass er sich entschuldigt? Ja. Das ist dann doch möglich. Also ein Korrektiv ist möglich, aber niemals ihn quasi öffentlich da vor den anderen angehen und das war jetzt überhaupt nicht richtig. Ja, also, wie würdest du in Achtung deiner Mutter sagen? Und dann heißt es, Jüngere als Schwestern. Also überleg dir, wie geht man mit anderen Frauen in der Gemeinde um? Muss ich überlegen, wie gehe ich mit meiner Schwester um? Und das ist in jeder normalen Familie, sind die Familienverhältnisse, die sind völlig entsexualisiert. Da spielt das Sexuelle, das Erotische keine Rolle. Darum ist es so schön, eine Familie zu sein, die gemischt ist. Weil man einfach so natürlich miteinander umgehen kann und das ist gar kein Thema, keine Nebentöne. Und hier betont übrigens Paulus noch, Jüngere als Schwestern in aller Keuschheit, in aller Reinheit. Das betont er also hier. Und ich habe das auch schon mal gesagt, es gab vor einigen Jahren einen Gerichtsfall in der Schweiz, da wollte ein Stiefvater seine Stieftochter heiraten. Und ja, er ist ja nicht verwandt, nicht wahr? Ist ja nicht genau das Gleiche wie Inzest. Etwas vom Übelsten, ja? In Verwandtschaftsbeziehung durch Abstammung. Aber das ist der eine, der hat mal da reingeheiratet und dann eben war dann allein und wollte die Stieftochter heiraten. Und das Gericht hat gesagt, kommt nicht in Frage. Begründung, und das vor wenigen Jahren in der Schweiz, Begründung, Familienbeziehungen müssen absolut entsexualisiert sein. Das geht nicht. Und das Gericht hat so entschieden, damit das auch ein Signal sendet an die Gesellschaft, die Familie ist ein so normaler Ort, wo das keine Rolle spielen darf. Und so ist es auch in der Gemeinde, im Umgang miteinander. Und das ist eben ein gesunder Abstand, den man auch zu einer Schwester hat. Ein achtungsvoller Abstand. Und das ist eben ganz klar biblische Lehre. Und das sehen wir hier bei Johannes, die ich liebe, göttlicherweise, in der Wahrheit. Und dann fügt er hinzu, und das ist ja übrigens dann nicht eine Liebe nur von mir zu dieser Schwester, sondern er sagt, und nicht ich allein, sondern alle, die die Wahrheit erkannt haben, alle, die Jesus Christus kennen, die Wahrheit, die lieben genauso. Ob das jetzt Männer sind oder Frauen. Eben eine Liebe unter den Geschwistern in der Gemeinde, die völlig entsexualisiert ist. Und dann wird sie so, dann wird das Verhältnis eben so unbekümmert und so entspannt. Ja, und dann kommt ja das ganz Typische, ein Gruß am Anfang. Und zwar sehen wir, dass die Schreiber des Neuen Testaments, die haben eine ganz eigene Art begonnen, ich meine in der Geschichte des Schreibens, Grüße zu schreiben in den Briefen. Die haben nicht nur einfach geschrieben, Friede, das war normal in einem Brief, jüdischen Brief, Shalom, ja, Wenn ich einen hebräischen Brief schreibe, Namen und Shalom, Friede. Aber was haben wir noch in den Paulusbriefen zum Beispiel? Aber nicht nur dort. Immer in den Grüßen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott.
Gnade und Friede, genau. Also, das ist der jüdische Gruß, Friede, entspricht Shalom. Und Gnade, das war ganz neu. Charis. Charis. Also das Chi, da hat man im Deutschen CH, hat man nicht Ch, wie Schweizerdeutsch gesagt, sondern K, Charis. Ja? Charis. Und das heißt Gnade. Und was ist Gnade?
Unverdiente Wohltat.
Unverdiente Wohltat, unverdiente Zuwendung, genau. Und das war aber ein Wortspiel, denn wie haben die Griechen sich gegrüßt damals?
Kaire.
Freudig. Das ist ein normaler Gruß. Schöner Gruß. Enjoy. Enjoy the day. Ja, freudig. Und da haben sie also das Verb Kaire eben ein bisschen abgeändert zu Charis, Gnade. Die unverdiente Zuwendung Gottes und sein Friede, aber in dem Gnade schwingt eben der Gedanke mit von der Freude. Freude. Ja, wie denn der Apostel Paulus zum Beispiel in Philipper 4, Vers 4 sagt, freut euch in dem Herrn, Kairette, der Mehrzahl, freut euch in dem Herrn. Und abermals will ich sagen, freut euch. Aber das ist eigentlich in jedem Gruß so mitschwingend drin, Gnade und Friede. Aber jetzt fällt uns auf, er fügt noch etwas hinzu.
Barmherzigkeit.
Das kommt anderswo auch noch vor. Gerade in persönlichen Briefen wird auch Barmherzigkeit hinzugefügt. Judasbrief, das wäre nicht persönlich. Jetzt hast du gerade die Ausnahme noch erwähnt. Aber in den persönlichen Briefen haben wir das. Und jetzt hier auch in dem persönlichen Brief. Und was ist Barmherzigkeit? Es muss ein Unterschied sein zu Gnade, nicht wahr? Gnade ist einfach unverdient, unverdientes, sich zuwenden. Aber Barmherzigkeit, da steckt
Mitfühlen drin.
Das Mitfühlen steckt drin und Barmherzigkeit ist doch gerade dort von Bedeutung, wenn jemand in einem elenden Zustand ist. Ja? Über die Elenden erbarmt man sich. Und hier wird gesagt Barmherzigkeit. Und damit deutet er an, es gibt in diesem Leben nicht nur Frieden und Gnade verbunden mit Freude, es gibt auch elende Sachen, die wir durchmachen. Und ich meine, was hat diese Frau als Alleinerziehende durchgemacht? Ja, die hat das gebraucht, diesen Wunsch, Barmherzigkeit. Dass Gott genau weiß, all die elenden Sachen in unserem Leben, die uns wirklich Mühe machen. Und er fühlt mit. Dazu eine Stelle, weißt du, welche ich meine? Jesaja.
Ja, 63.
Ja, siehst du. Du weißt genau, was ich denke. Und Jesaja 63. Wie? Ja, liest du Vers 8.
Und er sprach, sie sind ja mein Volk, Kinder, die nicht treulos sein werden. Und er wurde ihnen zum Erretter.
Ja, weiter.
In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt und der Engel seines Angesichts hat sie gerettet. In seine Liebe und in seine Erbarmung hat er sie erlöst und erhob sie empor und trug sie alle Tage der Urzeit.
Ja, Engel, Malach im Hebräischen heißt eigentlich Bote. Der Bote seines Angesichts, das ist eine Bezeichnung für den Messias, für den Sohn Gottes. Der Engel seines Angesichts hat sie gerettet. Und dann heißt es eben von Gott, von dem die Rede war im Vers 8, in all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Das ist unglaublich. Also Gott empfindet mit uns unsere Bedrängnis. Das ist Barmherzigkeit. Und das wünscht dieser alte Mann, dieser Frau. Gnade, Barmherzigkeit, Friede. Von Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Herr steht im Mehrheitstext, also die Masse der Handschriften bestätigt. Und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Und das ist so kostbar, dieser Ausdruck der Sohn des Vaters. Wo kommt der noch vor in der Bibel? Nirgends. Nur hier. Also normalerweise wird gesagt, der Sohn Gottes. Und hier der Sohn des Vaters. Und das drückt eben diese ewige Gemeinschaft aus, die der ewige Sohn mit dem ewigen Vater hatte. Wenn er sagt in Johannes 17, als Mensch hier auf der Erde erniedrigt, bis gerade vor dem Kreuz, Johannes 17, kann sagen, Stufe 6 der Erniedrigung von Philipper 2, Vers 5. Und die siebte Stufe steht noch bevor. Und dann sagt er, Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Da sehen wir etwas von der Gemeinschaft des ewigen Sohnes mit dem ewigen Vater. Und so wird er hier genannt, der Sohn des Vaters. Und wenn ich gesagt habe, das kommt nur einmal vor in der Bibel und Jerry ist mit mir einig, eigentlich kommt der Ausdruck schon noch mehr vor.
Umformuliert.
Umformuliert, wo? Ah, du meinst so umformuliert. Ich habe gedacht, du meinst auf Aramäisch. Ja, aber Sohn des Vaters. Barabbas. Barabbas, dieser Mörder, den Pilatus neben den Sohn des Vaters, den ewigen Sohn, stellte. Und das Volk Israel, das Volk, das die Verheißung hatte auf den Messias. Und jetzt war der Messias da. Wen wollt ihr? Den Mörder? Oder der, der sagen konnte, ich bin das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und sie rufen alle, Barabbas, Barabbas, Bar heißt auf Aramäisch Sohn und Abbas Vater. Das war der, man kann sagen, teuflische Sohn des Vaters. Und das der ewige Sohn des Vaters. Also in den Evangelien haben wir gerade diesen Kontrast und darum, dass dieser Name genannt wird. Von den Verbrechen am Kreuz wissen wir den Namen nicht, aber dieser Name wird genannt und das hat eine Bedeutung. Und Johannes war damals dabei, hat das erlebt, die Sache mit dem Barabbas. Und hier sagt er, Barmherzigkeit von dem Herrn Jesus Christus, Gnade und Friede auch, von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Ja, jetzt fahren wir weiter, nächstes Mal ab Vers 4.